So, es geht weiter, es geht dem Ende zu in der Big Show 559, aber ein Highlight haben wir natürlich noch und Tennis hat uns ja vorhin schon ein kleines bisschen beschäftigt. Jetzt gehen wir tiefer in die Materie rein und tun das zum einen mit Jörg Almaroth, tennisnet.com, Almaroth Media. Guten Morgen, lieber Jörg.
Guten Morgen zusammen.
Und mit Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Gerald.
Ja, grüß in die Runde.
Gerald, Mittwochabend, mir ist ein bisschen das Herz gebrochen, möchte ich sagen, vor Italico Campo Centrale. Und Fabio Fognini kommt mit weißer Spielkleidung, mit weißer Hose aufs Feld, im Gegensatz zu seinem Erstrundenmatch gegen Dominic Thiem. Warst du ebenso schockiert wie ich, dass er sein Schlafanzug-Outfit nicht wieder so konsequent durchgezogen hat?
Das war zum einen, wie du völlig richtig anmerkst, eine Riesenenttäuschung. Ich bin sogar auf die, das soll jetzt keine Werbung sein, Armani-Seite gegangen. Ich wollte mal wissen, was kostet dieses Schlafanzug-Outfit? Vielleicht können wir hier mal einen Aufruf starten und vielleicht hat jemand diese Zahl, aber ich konnte sie nicht finden. Vielleicht ist es auch schon ausverkauft, weil alle jetzt in Rom im Schlafanzug-Outfit Tennis spielen. Aber Fabio Fognini ist natürlich eine Nummer, muss man sagen. Und ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen, aber da Fognini gegen Sinner, ausverkauftes Stadion, das Turnier ist ja eh unglaublich. Ich bin sicher, Jörg, du bist schon da gewesen. Ich war es leider noch nie. Also das ist auf jeden Fall eine große Tennisbühne.
Ich auch nicht, um es dazwischen zu rufen. Nee, ich hab's zwar ins Foro Italico geschafft, das war allerdings vor nunmehr fast schon 32 Jahren bei der Fußball-Weltmeisterschaft, habe ich mich als soeben als freier Journalist, das war eigentlich mein erster großer Termin überhaupt und absolutes Erlebnis, aber wie gesagt, zum Tennis habe ich es nie geschafft. Ich habe es zwar auch mal geschafft, ach doch, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich doch mal da war. Ich habe mal einen Termin mit dem unscheinbaren Herrn Nadal, aber das war nicht wirklich ein Turnierbesuch, sondern eben ein Nadalbesuch. Aber
ja. Jens war da, glaube ich, nicht?
So ist es, ich war 2019 da und diese ganze Anlage ist einfach, es ist einfach großartig, weil es so unterschiedlich ist. In diesem Centrale, wo eben gestern Sinner gegen Fognini gespielt haben, die Tribünen sind so unheimlich steil. Ich habe natürlich noch bei Weitem nicht jedes Tennisstadion gesehen, aber die ich gesehen habe, so steile Tribünen, habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das heißt, man fühlt sich, auch wenn man weiter oben sitzt, extrem nah dran, Stimmung prächtig. Dann dieser Pietrangeli, ist ja oft besungen worden, stimmt auch so, du musst früh dort sein, wenn ein geiles Spiel ist, weil man sonst keinen Sitzplatz kriegt und da stehen die Leute dann auch 3-4 Reihen dahinter noch oben über den Sitzplätzen und auch diese Außenplätze, man hat es auf Sky jetzt auch gesehen, wo Kravitz-Mies ihre beiden Doppel gespielt haben, die waren ja bummvoll die letzten beiden Tage und dann gibt es auch noch diesen, ich glaube er heißt Grandstand, der ein bisschen abseits steht, der keine permanente Tribüne ist. Aber es ist fantastisch. Also ich war 2019 dort und leider das Einzige, was dort nicht gestimmt hat, war das Wetter. Da war ein Tag komplett weggeregnet. Am Mittwoch war es, glaube ich, und Dienstag war auch sehr zweifelhaft. Aber es ist ein großartiges Turnier. Ganz, ganz groß. Und gestern, apropos die Stimmung, ich weiß, Jörg, dich verbindet wie mich eine Liebe zu fast allen Schweizern, aber ganz besonders zu zwei Schweizer Tennisspielern. Ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, dass Wawrinka wieder zurück ist. Er wird heute gegen Djokovic ganz, ganz fürchterlich untergehen. Aber gegen Opelka gewonnen, gegen Cherry gewonnen, das macht Hoffnung, Jörg.
Ja, also, dass Dan Wawrinka überhaupt noch praktisch wieder unterwegs ist im Circuit, ist ja schon eine Sensation. Ja, klar wird er wahrscheinlich gegen Djokovic nicht allzu viel ausrichten können. Aber ja, die Frage ist, was hat er jetzt eigentlich für ein Ziel? Ich meine, vielleicht dieses nächstes Jahr eben einfach nochmal einmal in den Bereich zu kommen, wo er schon mal gewesen ist. Und das wäre wahnsinnig viel. Das wäre, wenn man es genau nimmt, wäre das wahrscheinlich ein größeres Achievement sozusagen als vieles andere, was er in normalen, guten Zeiten oder verletzungsfreien Zeiten hatte.
Aber ist es nicht so, Gerald? Also denke ich mir nur, wenn man sieht, die Begeisterung gestern, die er auch entfacht hat, dass das jetzt eigentlich eh schon Belohnung, Sieg hin oder her, natürlich toll wird, dass er gewonnen hat, aber dass er wieder auf diesem Level spielen kann und die Leute wieder so mitnehmen kann, ich stelle mir das für jemanden unfassbar befriedigend vor, nach so einer langen Verletzungspause.
Also in dem Moment des gestrigen Sieges auf jeden Fall, aber ich glaube, das, was Jörg sagt, ist exakt der entscheidende Punkt. Was ist jetzt eigentlich sein Ziel? Ich denke da auch jetzt zum Beispiel als Parallele an Andy Murray. Das ist ungefähr das gleiche Kaliber, also ein über Jahre Weltklasse-Spieler, beide jeweils 3 Grand-Slam-Siege. Übrigens Wawrinka, das geht ja immer fast ein bisschen unter, war in einer gewissen, in seiner Blütezeit, ja, haben wir ja schon teilweise, oder zumindest ich habe es getan, von den Big Five gesprochen, ja, weil da waren wirklich 5 Hochkaräter da vorne, die wirklich die großen Siege unter sich ausmachten. Aber das, was ich mich frage, ist auch bei Murray und das wird auch bei Wawrinka der Status quo sein. Sie mühen sich extrem, schon 1, 2, 3, wenn im Glücksfall 3 Runden zu gewinnen. Das sind unglaubliche Kraftanstrengungen inzwischen. Und wenn sie dann belohnt werden wie gestern, ist das natürlich eine Freude zu sehen. Und die Rückhand von Wawrinka ist nach wie vor ein Gedicht. Aber die Frage ist, wenn du ganz vorne über Jahre mitgespielt hast und auf einmal bist du halt dann einfach irgendwann nach 2 Runden draußen, dann möchte ich mal sehen, was passiert mit Wawrinka nach einem Jahr, wenn er praktisch diese Hürde nicht nimmt und nicht nach tiefer in Turniere vorstößt. Und mit Murray ist natürlich auch so, denke ich mir einfach nur, das ist ja alles schön und gut, wenn er wirklich ganz leidenschaftliche Matches gewinnt und auch mal 1, 2 gute Gegner schlägt. Aber wenn dann wieder irgendwo sofort im Achtelfinale Schluss ist, dann weiß ich nicht, genügt das diesen Menschen, die, ich weiß es nicht. Also das, vielleicht muss man das auch mal, vielleicht haben wir mal eine Chance, das zu fragen bei den nächsten Turnieren, aber das würde mich mal interessieren, ja.
Es scheint ja fast so zu sein. Ich meine, wenn man jetzt, was Gerald sagt, ist ja in der Tat richtig. Ne? Das ist, die kommen ja nicht mehr in den, also kommen bei den großen Turnieren, ist es einfach nicht zu erwarten, weil da kommt irgendwann einer, der 10, 15 Jahre jünger ist, ne, und es eben auch ziemlich gut kann. Und dann ist Schluss, aber vielleicht reicht's ja. Aber wenn man sich dann überlegt, Murray mit Lendl dann und was alles aufgewendet wird, vielleicht reichte es erstmal überhaupt wieder dabei zu sein, einigermaßen gut zu spielen, eben diese Gefühle hin und wieder zu haben, wie gestern in Rom oder Murray anderswo. Vielleicht reicht es dann schon, wenn man eben 3 Grand-Slam-Titel im Gepäck hat. Und zu Recht hat Gerald darauf hingewiesen, es gab eine Phase und viel werden sollte einfach gar nicht wissen oder auch Schirm haben, dass Wawrinka eben 3 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat. Ja, und das ist ja in dieser Ära von Djokovic, Nadal und Federer schon sensationell gewesen. Und wer hat es, ich meine, wer hat es Wawrinka zugetraut? Murray ja schon viel eher, aber Wawrinka, wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass er der große ja, Verspieler von Potenzial war, der also absolut als jemand war, der sein Potenzial nicht annähernd ausschöpfen konnte. Dann kam er ja plötzlich, holte 3 Grand-Slam-Turniere. Meine Güte, klar. Also vielleicht reicht es ihm ja wirklich heute einfach nochmal dabei zu sein, diese Momente zu erleben und ja, wir werden es vielleicht auch erfahren tatsächlich demnächst nochmal.
Einige ikonische Spiele geliefert, viele ikonisch, vor allen Dingen in Australien, 2-mal gegen Djokovic, da einmal verloren, einmal gewonnen in so einem Marathon-Match. Ja, also ich mochte Stan in seiner späten Schaffensphase, vor allen Dingen in seiner späten Schaffensphase, unheimlich gern. Jetzt müssen wir einen harten Cut machen und wir wollen das machen zu jemandem in seiner immer noch frühen Schaffensphase, Gerald, aber der in diesem Jahr schon 2 500er und 2000er gewonnen hat, nämlich Carlos Alcaraz. Es ist natürlich viel gut gelaufen für ihn in Madrid, aber gibt es irgendeinen Aspekt, wo du sagst, der beeindruckt dich am meisten bei diesem mittlerweile 19-jährigen Spanier?
Oh, das ist vieles, was irgendwie beeindruckend ist, finde ich. Also zum einen ist es einfach, ich weiß nicht, das klingt jetzt so abgedroschen, aber irgendwie schon so ein bisschen so eine demütige Herangehensweise einfach an seinen Beruf. Man hört ja keine Geräusche um ihn herum. Er hat ja wahrscheinlich den absolut richtigen Trainer für sich, Juan Carlos Ferrero, der damals ja auch mal mit Alexander Zverev eigentlich eine ganz durchaus erfolgreiche kurze Phase auch hatte. Gab es ja dann ein bisschen Meinungsverschiedenheiten zum Thema Pünktlichkeit. Und es ist, glaube ich, einfach dieser Wille, diese Gier, dieses alles dem Erfolg unterordnen, dieses gute Leute um sich herum haben und eine unglaublich reife, schon sehr reife Spielintelligenz auf dem Platz, sehr aufgeräumt, kommt über ganz wenig Fehler gleichzeitig, aber wiederum mit einem sehr aggressiven Spiel. Das ist ja immer diese Kunst, diese Balance zu finden zwischen wenig Fehler machen, aber gleichzeitig Matches gewinnen zu wollen. Ja? Und er geht ja auf den Platz und er ist ja kein Verteidiger. Er wird ja auch manchmal mit Djokovic und Nadal schon verglichen. Das ist zum einen richtig von gewissen Spielanlagen, zum anderen, die anderen haben 41 Grand Slams gewonnen. Also vielleicht müssen wir auch ein bisschen die Relation immer noch ein bisschen mal im Auge behalten. Das Momentum spricht aber ganz klar für ihn. Aber ich finde jetzt, die French Open kommen genau richtig, weil jetzt will man sehen, was steckt in dem Jungen drin. Best-of-Five-Format ist dann halt auch nochmal eine andere Dimension. Und er wird aber auch mit Sicherheit auch verlieren, hin und wieder mal. Also das wird auf jeden Fall kommen, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, der die nächsten Jahre mit Sicherheit ganz vorne Top 5 sein wird, denke ich mal. Alles andere, also es müsste schon irgendwas passieren, dass das nicht so kommt.
Und das Beeindruckende finde ich, Jörg, weil Gerard das Team anspricht, wie schlau die auch planen. Weil sonst ein anderer junger Spieler wäre sofort nach Rom weitergefahren, hätte dort gespielt. Aber Alcaraz hat sich ja schon nach den Australian Open, ist ohne Vorbereitungsturnier hingefahren, hat dann wieder eine Pause gemacht, hat dann Rio gewonnen, hat wieder eine Pause gemacht. Also das finde ich schlau und ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend.
Naja, es ist ja einerseits auch so wahnsinnig naheliegend. Ne? Ich meine, jetzt wieso sollte er sich jetzt sozusagen ausbeuten vor einem Turnier, was jetzt tatsächlich eben wichtig, wirklich zählt, wo er ja auch weiß, dass da die Augen auf ihn gerichtet sind und bei aller Liebe für Rom natürlich nicht in Rom. Wie gesagt, wenn man sich ja anguckt, was er auch in den Knochen hatte und welche Siege er eingefahren hat. Ich meine, 3,5 Stunden gegen Djokovic zu gewinnen, das ist ja schon ein halbes, also Grand Slam-ähnliches Spiel. Nadal nochmal 2,5 Stunden. Also diese Leute in diesen schon ziemlich ausdauernden Matches zu besiegen, Wahnsinn. Ne? Und zum anderen muss ich eben auch sagen, wenn man das Team schon anspricht und wenn Gerald es eben tatsächlich zu Recht angesprochen hat, dann muss man ja davon ausgehen, wenn diese Partnerschaft länger dauert, dass jemand wie Carlos Alcaraz neben vielen anderen Eigenschaften eben auch die Eigenschaft hat, möglicherweise pünktlich zum Training zu erscheinen und solche Dinge und sein Profileben professionell lebt. Und das ist einfach nicht ganz unwichtig. Ne? Wie gesagt, das fängt ja mit solchen Kleinigkeiten an, die eben auch Hinweise geben auf eine bestimmte Mentalität. Also er ist, wie man so schön sagt, seinem Alter ziemlich weit voraus.
Ich entdecke gerade die einzige Gemeinsamkeit vielmehr zwischen Carlos Alcaraz und mir als Tennisspieler. Ich bin auch immer pünktlich zum Training gekommen, nur es hat halt leider nichts geholfen. So, ein Wort oder auch mehr. Wollen wir schon noch auch über das deutsche Frauentennis vielleicht kurz verlieren? Gerald, wir sprechen ja öfter über Angie Kerber und du hast, also wenn ich dich, ich hoffe, ich zitiere dich richtig oder zumindest gebe ich deine grundsätzliche Einstellung richtig wieder. Du hast ja öfter schon gemeint, naja, über Kerbers Schicksal entscheidet nur Angie selbst, ob sie will, wenn sie will, wie, und das schlägt sie dann auch nie in ihrer körperlichen Verfassung. Jetzt hat sie in Rom wieder in der ersten Runde verloren. Ich gestehe offen, ich habe nur das Ergebnis gesehen gegen Corey Goff, aber das Ergebnis war nicht erbaulich. Was denkst du, dürfen wir noch von Angie erwarten?
Das ist eine schwierige Frage. Sie ist ja so eine Spielerin, wo ich mich immer schwer tue, ich habe neulich auch mal woanders einen Kommentar gelesen, schon so ein bisschen so einen verfrühten Abgesang irgendwie. Ja, nur sie hat natürlich jetzt wirklich seit einem Jahr oder länger in der Summe eigentlich echt eine schlechte Bilanz, ist einfach so. Hat einfach zu oft auch in den ersten Runden schon verloren oder gar gleich in der ersten Runde oder in ihrem ersten Turniermatch. Sie sagt ja immer selber, solange das Feuer brennt, will sie spielen und das nimmt man ihr auch ab. Und warum ich mich schwer getan habe, ist so einem echten, härteren Urteil. Sie hat vom Naturell her immer so in sich auch mal so durchzustarten in einem Turnier. So, wir erinnern uns letztes Jahr an Wimbledon, dann kommt sie auf einmal eben wieder so weit und spielt dann wieder ganz vorne mit. Und das ist ihr auch zuzutrauen. Aber es muss halt jetzt bei ihr, und ich glaube, das ist so diese Wende in ihrer Karriere, es muss so wirklich so alles irgendwie so zusammenpassen. Also sie muss so bombenfit sein. Und sie braucht vielleicht auch ein gutes Draw. Sie braucht dann auch mal Siege, die ihr das Selbstvertrauen geben, um dann nochmal in der nächsten Runde vielleicht gegen die Größeren wieder zu bestehen. Und was ein bisschen besorgniserregend ist, ist, dass sie halt gegen sehr eine große Breite an Gegnerinnen inzwischen verliert. Es gibt einfach, inzwischen, früher kamen vielleicht 5 Spielerinnen in Frage, die sie besiegen konnten, und jetzt sind es halt irgendwie 50 Spielerinnen und so gefühlt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, und aber das ist halt eben so ein bisschen die Momentaufnahme, und da spreche ich jetzt, sagen wir mal, sehr auch als Sympathisant, als wohlwollender Beobachter. Es ist ja echt zu wünschen, dass sie, sagen wir mal, den richtigen Ausgang findet aus ihrer Karriere und dass nicht so bei vielleicht dem einen oder anderen so das Gefühl bleibt, so sie wurde am Schluss von den Plätzen geschossen. Also da muss sie vielleicht auch mal ein bisschen öffentlich mehr in Erscheinung treten, auch mal sich erklären und moderieren, wie gestaltet sie denn dieses Jahr. Man hört halt einfach auch praktisch gar nichts von ihr. Und also ich lese ja alles, ich lese den Jörg, ich gucke Sky, Tennis TV. Was auch immer, nee, die haben ja gar keine Frauen, aber ich will nur sagen, man nimmt sie nicht wahr, und dadurch entsteht natürlich auch ein Gefühl, was ist eigentlich mit Angie los? Ja,
ich glaube, ist die Ausgangslage einerseits ziemlich identisch zum letzten Jahr, zu diesem Zeitpunkt, und doch auch wieder nicht, denn letztes Jahr, glaube ich, hat sie sich selbst in ihrem komplizierten Innenleben, hat sie sich ja gesagt, ach ja gut, ich war oft isoliert mit Corona, habe allein trainiert und alles hin und her. Und dann kam Bad Homburg, dieses Erweckungserlebnis, das dann auch zu dem starken Ergebnis in Wimbledon geführt hat. Dieses Jahr ist die Situation sportlich ähnlich, würde ich sagen. Aber sie hat eben nicht mehr so für sich so dieses eigene Alibi, ne? Weil zu sagen, ich war isoliert und konnte das und dieses und jenes nicht tun, und Training war irgendwie auch ein bisschen, weiß ich nicht, in dieser Einsamkeit so eintönig hin und her. Das ist ja nicht da. Sie spielt ja einigermaßen schon regulär und ist wie alle anderen eigentlich keinen großen Einschränkungen unterlegen. Insofern ist eben die Frage, schafft sie diesen Ausgang, den Gerald angesprochen hat, eben indem sie, ja, weiß ich nicht, tatsächlich in Bad Homburg nochmal groß aufspielt und im, ja, von ihr auch so mental natürlich anders angegangenen Rasensaison nochmal was hinlegen kann. Wenn das nicht der Fall wäre in diesem Jahr, dann wird es schon relativ kompliziert. Zumal in der Tat, man hört wenig, ich habe keine Ahnung, ob sie welche Coaching-Situation es da im Moment tatsächlich gibt, ob jemand dann praktisch nur ein Sparringspartner oder sowas dabei ist, das weiß man ja, also ich weiß es jedenfalls nicht. Und das wird schon etwas komplizierter, und dann stellt sich eben die Frage, auch bei ihr, da ist man fast beim Anfang wieder bei Stan Wawrinka, was ist das Ziel?
So schließt sich
sehr gut.
Ja, so schließt sich der Kreis. Und Corey Goff, Gerald, das ist nur zum Abschluss, ist eine Gegnerin, gegen die sie früher nicht verloren hätte, weil Goff zu viele Fehler macht und Angie dann einfach den Ball halt einfach einmal öfter ins Feld spielt. So, und das, da hast du natürlich wie immer völlig recht. Es sind halt jetzt 50 Spieler, gegen die sie verlieren, Spielerinnen, gegen die sie verlieren könnte. Eine Feststellung. Ja, keine Frage, sondern sorry.
Alles gut.
Gut, ja, dann also schauen wir uns ab heute weiter Rom an. Die Frauen auch, Iga Świątek ist wieder zurück, damit ein bisschen Ordnung wieder einkehrt. Wobei Anse Schabeur natürlich auch eine sehr, sehr würdige Siegerin in Madrid vergangene Woche war. Danke Gerald, danke Jörg. Das war's, die Big Show 559, Sportradio 360. Nächste Woche den nächsten Zehner machen wir wieder voll.